anfangen. Zuerst mal Happy Birthday, du Gisela. Wir wünschen dir Gottes Segen und jetzt darfst du gesegnet und gesalbt mitsingen und uns im Singen leiten. Wir wollen Gott loben und preisen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Halleluja, Halleluja.
Lasst uns Platz nehmen. Preis Gott. Dir allein gebührt die Ehre. Dir allein gebührt Anbetung. Dir, dem Vater im Himmel, unserem allmächtigen Gott, der uns geschaffen hat, der uns zusammengerufen hat in seinem Namen hier. Und wir feiern Gottesdienst. Heute Abend mein Thema ist: Entdecke die Kraft der Geduld. Also heute etwas, wo wir etwas lernen wollen. Geduldig warten, erwarten, empfangen. Aber zuerst einmal, ich möchte euch einladen für morgen früh. Morgen früh haben wir ein ganz starkes Thema, dass die Handschrift Gottes in deinem Leben. Gott schreibt Geschichte. Gott will mit deinem Leben eine ganz neue Geschichte anfangen. Oder er hat bereits angefangen. Das hast du vielleicht noch nicht ganz so gemerkt oder gescheckt. Er hat jeden Tag deines Lebens bereits geplant und er zieht es alles durch. Also entdecke die Kraft der Geduld heute und dann morgen Gottes Handschrift in deinem Leben. Am Mittwoch um 16 Uhr habe ich ein Thema für Christen, aber auch Nicht-Christen: der gefährliche Schlaf. Es gibt also einen gesunden Schlaf, aber es gibt auch den Kirchenschlaf. Also wenn man im Gottesdienst schläft, und Schlafkrankheit ist etwas Dämonisches. Ich sage euch eines. Weißt du, ich selbst persönlich, man muss es in meinem persönlichen Leben entdecken. Ich konnte Fernsehen gucken, bin nicht eingeschlafen. Im Kino konnte alles Mögliche machen, war immer hellwach. Aber sobald es im Gottesdienst war und es um Gott ging, bin ich eingeschlafen. Bis irgendjemand sagte, dass es ein Geist ist, der Schlafgeist. Und es kommt immer, wenn Leute mit Okkulten sich beschäftigt haben und sich damit abgegeben haben. Und ich habe Warzen abgesprochen, das konnte ich, das ging, das lief bei mir einwandfrei. Und dann habe ich mich von dieser okkulten Praxis losgesagt und von dem Moment war die Schlafkrankheit vorbei. Der Teufel arbeitet immer mit der Taktik, verstopft die Ohren, entweder die Augen, also die ganzen Kanäle, wo es darum geht, dass wir von Gott was aufnehmen. Also über diese gefährliche Schlafkrankheit werde ich am Mittwoch sprechen. Komm her, wenn es irgendwie geht. Ansonsten kannst du es auch im Internet anhören oder CD hier bestellen. Das ist soweit. Dann möchte ich noch einladen, wir haben eine Gemeinde Freizeit in Neukalitz vom 26. Juli bis zum 1. August. Eine Gemeinde in Mecklenburg, wer also mitgehen möchte, ist herzlich eingeladen, ist günstig. Vollpension und praktisch der ganze Tag, Frühstück, Mittag und Abendessen und vielleicht auch noch dazwischen Kaffee, alles für 10 Euro. Ist doch gut. Also sag mal, wo kriegst du das günstiger? Also herzlich eingeladen und dann natürlich Übernachtung muss man auch noch bezahlen. Und die Hinfahrt auch noch. Und so. Aber trotzdem, es ist günstig. Wir waren schon ein paar Mal dort und die Umgebung ist gut. Also die Natur ist noch in Ordnung, die Luft ist noch sauber. Ich lade euch herzlich ein. Am 5. Juli, 19 Uhr abends, haben wir einen Taufgottesdienst, wer also noch nicht biblisch getauft ist, durch Untertauchen. Wir taufen keine Babys, wir segnen Babys, wir bringen die Kinder zum Heiland, die gehören dem Herrn Jesus, Kinder sind noch unschuldig, Kinder haben noch nicht gesündigt, Kinder können noch nicht glauben, Kinder müssen noch nicht Buße tun und so weiter. Kinder sind noch heilig dem Herrn. Und so, die muss man nicht taufen und in irgendeine fromme Prozedur hineinbringen. Nein, die Kinder sollen sich selbst entscheiden, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und dann kommt eine Phase, wo man sagt, jetzt bin ich reif, ich weiß, was ich will mit Jesus gehen. Und ich lasse mich taufen. Das ist so eine gute Gelegenheit. Sonntagabend, den 5. Juli, 19 Uhr. Dann möchte ich noch einladen für den nächsten Sonntag, nicht diesen, sondern nächsten Sonntag abends, dann haben wir einen besonderen Segnungs- und Salbungsgottesdienst. Und da ist das Thema um 19 Uhr, bringe deine Not zu Gott. Und du hast eine Not in deinem Leben, vielleicht irgendwo in der Familie, vielleicht gesundheitlich, vielleicht beruflich. Bring deine Not zu Gott. Und wir wollen ganz bewusst beten, und natürlich Gottes Macht und Herrlichkeit preisen und einfach Gott wirken lassen. Bring deine Not zu Gott. Also ein spezieller Abend, wo du deine Not abladen kannst, deine Not loswerden kannst. Rufe den Herrn an in der Not, er sagt er, und ich will dich oder ihn erretten. Heute Abend entdecke die Kraft der Geduld. In Sprüche 16, 32 heißt es, ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte beherrscht. Also ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und in Daniel 12, Vers 12, wohl dem, der wartet. Wohl dem, der wartet. Wohl dem, der wartet. Und es steht im Zusammenhang mit der Prophezeiung der Endzeit, Dinge, die so auf uns zukommen, die gerade für unsere Zeit bestimmt ist, im Propheten Daniel, Kapitel 11, habe ich einige Male schon die letzte Zeit darüber gesprochen. Wohl dem, der wartet, der warten kann. Im Psalm 37, Vers 7, da heißt es, sei still dem Herrn und warte auf ihn. So viele Leute, die sind nervös, zappelig auf 180 und können nicht warten, bis Gott etwas tut. Und die versuchen, dem lieben Gott nachzuhelfen. Geduld, die Kraft der Geduld. Eine ganz kleine persönliche Erfahrung als kleiner Junge. Ich wollte immer Gärtner werden, das war irgendwie mein Beruf, ich weiß nicht auch warum. Aber auf jeden Fall, meine Mutter gab mir eine Gelegenheit, einen kleinen Beet. Und sie hat einen Rosenstock rausgeschmissen und ich habe natürlich diesen eingepflanzt. Ich habe gesagt, Mutti, wir geben nichts auf. Wir schmeißen nichts weg. Und so habe ich meinen Rosenstock in meinem Garten gehabt. Und jetzt kommt der Frühling. Ich war erstaunt, mein Rosenstock schlägt aus. Und mein Rosenstock setzt Knospen an. Und natürlich will ich jetzt wissen, wie wird die Rose werden. Und meine Mutter sagte, Johannes, sei nicht so neugierig. Du wirst noch sehen, wie die Rose wird. Aber ich in meiner Neugier, bin unheilbar neugierig, mache die Rose, die Knospe auf. Und ich musste miterleben, dass diese Knospe nie mehr aufgegangen ist. Was man vor der Zeit öffnet. Deshalb die Kraft der Geduld. Du musst warten, bis die Zeit dafür reif ist, bis die Blume von selbst aufgeht, bis sich das Problem von selbst löst. Gott will deine Probleme von selbst lösen. Er will das lösen. Und du musst warten, bis die Stunde X gekommen ist, wo Gott handelt. Sei still dem Herrn und warte auf ihn. Kinder sind immer so ungeduldig. Meine Kinder immer wieder, Papa, wann sind wir dort? Wir sind noch gar nicht richtig weggefahren. Wann sind wir dort? Kinder haben keinen Zeitbegriff. Du kannst ihnen nicht sagen, in 3 Stunden, wann sind wir dort? Geduld ist eine der großen Glaubenslehren vom Wort Gottes. Geduld. Wichtiger als Glaube. Wenn du die Bibel studierst, du wirst feststellen, Geduld ist so was Wichtiges. Ohne Geduld läuft nichts nach der Heiligen Schrift. Wir müssen warten auf die Antwort Gottes, bis der Herr redet. Wir müssen Gott suchen, so steht es in der Bibel, bis Gott eingreift und sagt, Herr, ich lasse dich nicht, gib nicht auf. Und wir besiegen den Teufel spielend und endgültig, wenn wir warten. Denn der Teufel hat keine Geduld. Der Teufel hat nur Hetze, versucht uns zu treiben und er weiß, er hat wenig Zeit. Aber wenn du Geduld hast, besiegst du alles negativ in deinem Leben. Der Teufel lässt sich am besten mit der Geduld schlagen. Denn er hat keine. Er kann nicht warten. Und deshalb, er hat den Menschen auch verführt mit Ungeduld. Ihr werdet sein wie Gott. Das war also dieser Gedanke dort im Paradies, weil er wusste, Gott hat einen Plan mit den Menschen. Der Mensch wird so sein wie er, aber er hat versucht, dem lieben Gott nachzuhelfen. Daraus ist nichts geworden. Wir müssen warten, und das sind die Lehren der Bibel, auf Gottes Führung. Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Wir müssen warten auf die Verheißung. Und in der Bibel heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die Zeit muss reif werden. Wir müssen für das Ereignis reif werden. Wir müssen warten, und da warte ich jetzt immer noch darauf, auf die Wiederkunft Jesu Christi. Er ist noch nicht gekommen. Vor 2000 Jahren hat er versprochen, ich komme. Ich komme bald. Aber du siehst, wie lang manchmal so die Uhren Gottes sind oder wie lang die Zeit Gottes ist. Ich komme bald und es sind schon 2000 Jahre her. Wir warten auf unsere Erlösung. Wir sind erlöst, aber wir warten, bis wir diese Erde verlassen, bis wir einen neuen Körper haben, bis wir im Himmel sind. Ich bin jemand noch hier auf dieser Erde. Wir warten auf die Erlösung. Warten können, das ist eine große Kunst. In unserer Zeit geht alles schnell, 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 schnell. Wir sind die Generation, die Tempo als neues Wort kreiert haben. Wenn ich nur daran denke, vor 150 Jahren, da ist das Pferd das Schnellste gewesen. Aber dann kam das Auto, die Lokomotive, dann das Flugzeug, heute die Rakete und wir fliegen im Weltraum mit 28 Stundenkilometer. Wir sind die Schnellsten. Wir sind die Schnellsten. Und deshalb, wir denken, es muss auch im Geistlichen, im normalen Alltag alles schnell, schnell, schnell gehen. Fast Food, Instant. alles so einmal angerührt und schon fertig. Wir wollen immer das schnelle Geld machen, den schnellen Erfolg, schnell Anerkennung, schnell groß werden und gut rauskommen, alles ganz schnell, Karriere machen, so Bilderbuchkarriere. Wir denken nur manchmal an Menschen, die all das nicht hatten und doch was geworden sind. Zum Beispiel Anne Frank, ihr Tagebuch. Das Mädchen ist nicht alt geworden, aber sie hat Geschichte gemacht. Sie hat Geschichte geschrieben. Und wir erleben also die Würdigung von Anne Frank. Und sie hat 2 Jahre lang in einem Versteck ausgehalten. Und das muss vorstellen, das war bald eine ganze Ewigkeit. Also alle Großen in dieser Welt sind irgendwie groß geworden durch Warten. Warten, bis die Talente soweit entwickelt sind. Warten, bis die Begabung sich entfaltet hat. So ein Musiker, und das ist ein großes Problem, heutzutage sind die Menschen nicht mehr musikalisch. Ich musste jemanden mal beerdigen aus Tempelhof, und der hat eine Auflage gemacht oder gefragt, was waren so seine Hobbys. Er war sehr musikalisch, okay? Er war sehr musikalisch. Habe ich gesagt, schade, Klavier gespielt? Nein. Hat er das gemacht, ein anderes Instrument? Nein. Er hat Musik gehört am Radio. Er war sehr musikalisch. Also, weißt du, mit der Kassette oder CD oder MP3 oder Radio, so musikalisch zu sein, ist kein Kunststück. Aber selber ein Musikinstrument zu spielen, üben, üben, üben und nochmals üben. Und da brauchst du Heidengeduld, bis du dann dein Talent entwickelst. Und wir können alle Talente entwickeln. Meine Tochter zum Beispiel, es war so schade für uns, für unsere älteste Tochter, als sie dann so 2 Jahre war, haben wir gemerkt, mein Kind ist gar nicht musikalisch, hat kein Taktgefühl, kein Rhythmusgefühl, also kann die Stimme nicht halten. Und wir wollen ja singen, wir wollen ja Gott loben und preisen. Und wie soll man mit einem Kind, was nicht musikalisch ist, damit fertig werden? Und dann haben wir gehört von der Yamaha-Methode, ist eine japanische Methode. Also jeder Mensch ist musikalisch, so wie jeder Vogel zwitschern kann, so kann jeder Mensch singen und einen Rhythmus halten. Dann haben wir gesagt, gut, wir geben das Kind und wir lassen mal, überlassen es euch, macht was da draus. Und meine Tochter ist heute so musikalisch, singt und pfeift und trillert und spielt mehrere Instrumente und die ganze Familie ist musikalisch. Aber es war erforderlich, Geduld. Mit Geduld erreicht man viel. Und du hast vielleicht das eine und das andere noch nicht in deinem Leben erreicht, wenn du ganz ehrlich bist, du warst nicht geduldig. Vincent van Gogh, da habe ich diese Tage rumgemacht, irgendwie im Internet, und habe diese Bilder auch verschickt und so weiter. Und mit diesem Mann habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Vincent van Gogh hat sehr viele Bilder gemalt, fast 2000. Aber zu seiner Lebzeit war er nicht anerkannt. Er war verkannt. Und so weiter. Und ganz besonders von den Auftraggebern auch über den Tisch gezogen und ausgenutzt und so weiter. Und immer wieder haben die Auftraggeber gesagt, das Bild ist nicht gut. Und dann hat er noch schöner gemalt und noch schöner gemalt. Und natürlich, diese Bilder sind dann nachher ins Geschäft gekommen, sind teuer verkauft worden später nach dem Tod. Er selbst beging Selbstmord, verfiel in Depression, weil ihm wurde keine Anerkennung gegeben, aber er produzierte und produzierte und produzierte und gab sich nicht auf. Er wollte immer besser werden. In den letzten Jahren seines Lebens hat er in kurzer Zeit mehrere Bilder, also 70, 80 Bilder in den letzten paar Wochen seines Lebens geschaffen. Er wollte einfach gut sein. Und wir müssen Geduld haben. Manchmal, du kreierst, du schaffst, du produzierst, du leistest, du gibst, und es wird nicht anerkannt. Und dann bist du tot und deine Bilder sind Millionen wert oder Hunderttausende. Wir Menschen hinterlassen Spuren. Und vielleicht wirst du hier in deinem Leben nicht anerkannt. Und wir haben so viele Menschen, die haben Kinder großgezogen, Mütter, Kinder großgezogen, Väter, die haben gearbeitet, geschuftet. Und was ist am Schluss unterm Strich rausgekommen? Nicht viel. Aber Vincent van Gogh hat mit seinen Bildern Menschen erfreut. Er hat die Menschen, die ihn über den Tisch gezogen haben, einfach in bunten, schönen Farben, im Schattenfarben gemalt. Und er hat versucht immer das Beste, obwohl die Leute ihn über den Tisch gezogen haben, immer das Beste. Und in der Bibel gibt es eine Sache, und ich denke, das ist so wichtig, dass wir manchmal auch für unser Leben so sehen. Und Gisela, du hast heute Geburtstag, und das möchte ich auch damit einflechten. Und da heißt es im Wort Gottes, und ihre Werke folgen ihnen nach. Ihre Werke das, was du hier getan hast, du denkst, was ist das? Guck mal, wir singen jeden Sonntag oder immer wenn wir Gottesdienst haben, was haben wir davon? Ihre Werke folgen ihnen nach. Es kommt der Tag, wo alles offenbar werden wird. Viele und allermeisten von uns, die bleiben unentdeckt. Du wirst nie eine Galerie bekommen, wo dann nachher deine Bilder ausgestellt werden. Aber ich sage dir eines, es gibt für uns alle eine Auferstehung, wo dann alles aufersteht und wo alles ans Licht kommt. Und es war nicht vergeblich und es war nicht umsonst, was wir getan haben. Sogar ein Becher kalten Wassers wird nicht unbelohnt bleiben, steht in der Heiligen Schrift. Wir leben bei Gott und unsere Werke sind in seiner Hand. Und wir übergeben alles Gott. Wenn wir in die Ewigkeit gehen, meine Zeit übergebe ich Gott, alles, was ich geleistet habe, übergebe ich Gott. Ich habe manchmal überlegt, Johannes, wie viele Menschen hast du getauft? Ich kann sie nicht mehr zählen. Einige hundert. Wie viele Leute habe ich, ja mehr, also wie viele Leute habe ich getraut? Wie viele Leute habe ich beerdigt? Ich habe nur in einem Jahr mal gezählt, 260 Leute in einem einzigen Jahr. Und man fragt sich, was ist dabei alles groß aus deinem Leben rausgekommen? Man hat gegeben, wie viele Predigten habe ich gehalten? Weiß ich selber nicht mehr. Versuche jeden Tag was Neues herauszufinden in den Predigten. Und was ist das Ergebnis? Was kommt unterm Strich raus? Ihre Werke folgen ihnen nach. Wir arbeiten für die Ewigkeit. Und Geschwister und Freunde, es ist so wichtig, dass wir entdecken, unser Leben hat eine andere Priorität. Wir investieren alles in eine andere Bank, in keine irdische Bank. Wie viel habe ich schon gegeben? Wie viel hast du schon gegeben? Wie viel hast du schon Gutes getan? Wie viele Menschen hast du ermutigt? Wie viele Menschen hast du unter den Arm gegriffen und gesagt, komm, Kopf hoch, wir gehen weiter. Wir lassen uns nicht hängen und wir lassen uns nicht gehen. Ich denke nur an den Herrn Jesus Christus. Geduld tut euch Not, steht im Wort Gottes. Ich denke nur an den Herrn Jesus Christus. Er lernte Geduld in dem allem, was er erduldete. Und wie starb Jesus? Und das war ein Heiliger. Das war Sohn Gottes. Er starb unter Verbrecher. Und eigentlich starb Jesus, wenn du jetzt Jesus ganz genau nimmst und analysierst, abgesehen von unserer Erlösung, er starb als ein Versager. Alle haben ihn verlassen. Sogar seine liebsten Freunde und seine liebsten Jünger. Die Juden behandeln heute noch Jesus als einen Bastard, obwohl er der größte Sohn Israels ist. Er erduldet das Kreuz, Hebräer 12, Vers 2. Es ist nicht wichtig, was du in diesem Leben bist, sondern was du im anderen Leben sein wirst, was du dort investiert hast. Und es kommt darauf an, was wir aus unserem Leben gemacht haben, was wir einmal drüben sein werden, nachher, wenn die Auferstehung stattfindet. Die Bibel sagt, es wird hier verweslich gesät, es wird hier vergänglich gesät, und es wird auferstehen unvergänglich. Und das kommt raus eines Tages, ob wir klug oder töricht waren, ob wir der reiche Mann oder der arme Lazarus hier waren und da drüben ist nachher der arme Lazarus der reiche Mann und der reiche Mann ist der arme Lazarus. Er leidet Pein. Du siehst, wie sich dann die Sachen verdrehen. Deshalb Geduld. Je näher wir der Ewigkeit gehen, desto mehr sollten wir uns Gedanken machen über die Ewigkeit. Was bleibt von meinem Leben, wenn ich mal von dieser Erde gehe? Vincent van Gogh hat in Auvers die Leute gemalt, hatte riesige Probleme in der Familie und persönliche Probleme auch noch dazu. Und er malte die Leute, die Landschaft. Ihr kennt ja diese Bilder, könnt euch diese Bilder in den verschiedenen Sammlungen angucken. Und hat die schönsten Farben verwendet, auch wenn es ein bisschen schwermütig war, aber trotzdem Sonnenfarben, Sonnenblumen. Er hat Leben weitergegeben, das, was sein Herz war. Und er ist als depressiver, schwermütiger in die Ewigkeit gegangen, aber seine Werke heute sind Tausende und Hunderttausende wert. Und gerade die letzte Zeit war die kreativste Zeit seines Lebens, die letzte Zeit, diese Zeit, wo er die größten Probleme und die größten Spannungen hatte. Ich habe selbst so eine Phase erlebt in meinem Leben. Wir haben Hilfsaktionen nach Russland transportiert oder Rumänien, 60 LKWs
von der NVA in verschiedenen Ostblockstaaten rübergebracht, dann eine Suppenküche in St. Petersburg aufgebaut und. Und dann kommt der Tagesspiegel, will ein Interview mit mir machen, macht auch ein Interview und sagt, und das alles haben Sie in diesem Jahr geleistet. Und dieses Jahr war ein Jahr, wo ich Silvester, vielleicht kann ein oder andere noch sich erinnern, gesagt habe, ich möchte Silvester mit mir allein zubringen. Also ich habe Depression. Also nicht Depression als solche, sondern ich bin einfach erschöpft, ausgebrannt, leer. Und habe gesagt, dann, die anderen sollen den Gottesdienst machen, wenn ihr beten wollt, könnt mit Gebet ins neue Jahr gehen, aber ich bleibe im Bett. Und ich bin im Bett geblieben und habe das neue Jahr verschlafen. Und okay. Und dann kam dieses Interview zustande vom Tagesspiegel und dann bringt mich dieser Journalist auf den Gedanken, und Sie haben noch nebenbei gepredigt, Sie haben noch nebenbei Seelsorge gemacht, Sie haben noch nebenbei das gemacht und das alles in diesem Jahr. Du siehst also, manchmal sind wir erschöpft, ausgelaugt, ausgebrannt, wir geben, aber das ist die kreativste Zeit. Wir haben gestern über ein vom Grabstein ein Wort gehört, hat jemand auf seinem Grabstein geschrieben, mein Leben war zu allen gut, nur nicht zu mir. Verstehst du? Oder ich war zu allen gut in meinem Leben, aber zu mir selbst, mich verausgabt, mich ruiniert. Vincent van Gogh hat einfach seine Depression mit den Farben übermalt, mit der Schönheit übermalt. Mein Thema ist heute die Kraft der Geduld, ein sehr vergessenes und vernachlässigtes Thema. Im Psalm 91, Vers 15, da heißt es, ich bin bei dir in der Schwierigkeit, ich hole dich heraus und ich bring dich zu Ehren. Und jetzt hängt es davon ab, ich muss auf diesen Tag X warten, bis Gottes Stunde kommt, bis ich herausgeholt werde, bis Gott mich zu Ehren bringt, bis Gott mich entschädigt. Und wir werden alle entschädigt. Und ich sage dir, nicht einmal ein Becher kalten Wassers bleibt unbelohnt, von der Heiligen Schrift aus gesehen. Die Wichtigkeit ist des Wartens. Geduld. Die meisten Menschen, wenn sie warten müssen, fallen in Sünde, so wie die alten Israeliten. Moses kommt vom Berg nicht runter. Was machen sie? Goldenes Kalb. Und tanzen dann darum. Sie konnten nicht warten. Moses verzog, heißt es dort in der Bibel, in 2. Mose 32, und dann haben sie sich einfach jetzt einen Führer gewählt. Sie konnten nicht warten, bis Gott den wieder zurückschickt, bis Gott ihn wieder entlässt, bis Gott ihnen das Gesetz gibt, bis Gott etwas getan hat inzwischen. Eine der wichtigsten Qualifikationen der Priester ist warten. Die nehmen die Not des Volkes und bringen zu Gott und warten, bis Gott antwortet. Das ist also, was ein Priester macht. Und der Priester muss immer wieder warten. Ist das Opfer angekommen? Nimmt Gott dieses Opfer an? Warten. Auch wir müssen ständig in unserem Leben, in allen Stücken des Lebens warten. Bevor du das nicht gelernt hast, kannst du Gott gar nicht dienen. Warten. Warten, bis du reif bist. Warten, bis du befähigt bist. Warten, bis du gerufen wirst. Warten, bis du einen Auftrag bekommst. So viele Leute rennen ohne Auftrag. Adam und Eva konnten nicht warten, das sind schon unsere Großvorfahren. Also das liegt schon im Blut bei uns. Wir können nicht warten, uns geht es zu langsam. Unsere Entwicklung. Der Teufel hetzt uns, überspring das, komm. Aber ich habe eines gelernt in meinem Leben, alles was du überspringst, das rächt sich bitter in deinem Leben. Was ich hier bringe, sind auch ein paar praktische Erfahrungen aus dem Leben. Das hilft dir, mit dem Leben fertig zu werden. Da hat sich ein großer Besuch angekündigt, ein Staatsbesuch vielleicht, und er kommt nicht. Und die großen Herrschaften, die lassen sich immer Zeit und verzögern sich und so weiter. Und wir kennen ja diese Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen. Und die warten, sie wurden schläfrig. Und der Herr sagt, wartet. Wartet, bis das Reich Gottes aufgerichtet wird. Wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Wartet, bis die Verheißung sich erfüllt. Wartet. Kannst du warten, bis Gott dich heilt? Kannst du warten, bis Gott dich segnet? Kannst du warten, bis Gott dich schickt und sagt, jetzt hast du grünes Licht von mir? Große Dinge brauchen Zeit und Einübung und Einstellung. Geduld ist der Weg, um Christus ähnlicher zu werden. Geduld, um Gott ähnlicher zu werden. Um teilhaftig zu werden der göttlichen Natur. Warten. Hast du schon mal ein kleines Kind beobachtet? Wenn es sprechen lernt, wenn es gehen lernt, Der schnattert und die Mutter sagt, unser Kind fängt an zu sprechen, aber es hat noch kein richtiges Wort gesagt. Und dann kommt Mama. Aber so ein Kind gibt sich nicht auf oder im Laufen, probiert es immer wieder, stellt sich immer wieder auf, bis es laufen kann. Es gibt sich nicht auf. Wir sollten wieder Kinder werden. Lernen und uns nicht aufgeben und üben so lang, bis es irgendwie mal geht. Und was du einmal dann nachher kannst, dann kannst es. Du kannst schwimmen. Du hast einmal schwimmen gelernt und kannst es für den Rest deines Lebens. Hast einmal Radfahren gelernt, du kannst für den Rest deines Lebens Radfahren. Hast einmal lesen und schreiben gelernt, kannst für den Rest deines Lebens, was du einmal gelernt hast. Aber bis es soweit war, lernen. Das Kind gibt sich nicht auf und irgendwann bringt es dann das erste Wörtchen raus und alle jubeln und hört, das ist das, unser Kind kann sprechen. Es kann auch gar nicht so groß, aber es versucht es und bemüht sich. Das Gleiche gilt auch im geistlichen Zungensprache zum Beispiel. So viele Menschen haben da große Probleme. Du denken, sie müssen perfekte Rede unter dem Heiligen Geist halten. Es ist genauso wie im Natürlichen, das Sprechen Wort für Wort manchmal. Manchmal geschieht es plötzlich. Meine Tochter, gerade wo sie nicht so musikalisch war, wir haben große Probleme gehabt. Das Kind ist schon über ein Jahr alt und es spricht nicht richtig und spricht gar nicht. Und wir waren schon beim Arzt und so weiter. Der Arzt sagt, gedulden Sie sich. Weißt du, die Eltern sind ungeduldig. Die möchten gleich Professoren haben, das Kinder. Und perfekte Redner. Warten Sie es. Und dann fing das mein Kind plötzlich von heute auf morgen, und dann machte fast ganze Sätze. Und so sind manche Leute, verstehst du, also manche Kinder. Gute Sachen haben ihre Zeit. Wenn du was Gutes haben willst, musst du dir Zeit nehmen auch. Weißt du, Früchte aus dem Treibhaus, die schmecken nicht so gut, aber Bio, draußen aus der Natur. Man wird erst reif und man reift erst durch Geduld, auch als Mensch. Man lernt heute kein Musikinstrument, weil man keine Geduld mehr hat. Autorität bekommst du nur, indem du geduldig wartest, bis der weg ist von dem Posten und du nachrücken darfst. Du weißt ja, was ich meine, so bei den Ämtern. Man muss geduldig sein, bis man was geworden ist, bis man befördert wird. Leute, die sich vordrängen, die sind keine guten Leute. Weißt du, die befördert man. Und du brauchst Beförderung in deinem Leben. Und deshalb brauchst du auch Geduld, bis du befördert wirst, auch bei Gott. Noch eine ganz große Krankheit heutzutage bei Ungeduld. Sage nie, wenn du etwas unternimmst, dass es nicht klappt. Das geht nicht. Sage nie, das geht nicht. Es geht alles, wenn du willst. Das geht nicht. Das ist etwas Teuflisches, etwas Ungläubiges, etwas Unbiblisches. Gebrauche diese Redewendung nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir können uns nicht leisten, in Urlaub zu gehen. Wir können uns nicht leisten, das zu heiraten. Wir können uns nicht leisten, dies und jenes in Gottesdienst zu gehen. Du kannst alles leisten. Überleg einmal, wenn du Lust und Freude hast für etwas, als Hobby. Wenn ich sagen würde, lasst uns heute 10 Euro spenden fürs Reich Gottes. Das ist viel Geld für dich. So viel verlangt er von mir heute. Aber wenn es um dein Hobby geht, egal was, dann sind 100 Euro nichts. 200 Euro sind auch gar nichts. Oder 400 Euro. Verstehst du, wenn es um Hobby geht, wenn du eine Freude hast und du siehst, Geduld und Freude hängen irgendwo zusammen. Wenn du auf etwas dich freust, und Hoffnung hast oder etwas erwartest, dir was versprichst und sagst, nie, das geht nicht. Erwarte etwas. Wer sowas sagt, dass es nicht geht, hat schon eigentlich die Sache aufgegeben. Glaubt nicht an sich. Meistens ist er ideenlos oder faul oder ungeduldig. Geduld tut euch Not nach der Heiligen Schrift. Wir erreichen nichts, wenn wir nicht geduldig sind, wenn wir zu früh aufgeben und schlapp machen. Wir erreichen nichts. Ich lese gerne Biografien von Forschern, Entdeckern, Helden. Mich begeistern Helden. Und weißt du, bei den Helden ist es, sie haben 5 Minuten länger ausgehalten. Das ist alles. Sie haben durchgehalten, sie haben sich nicht aufgegeben. Und mich faszinieren Leute, die also mit Ausdauer und Hingabe an ihren Ideen gearbeitet haben. Ich denke nur an Edison. Allein bis er Kautschuk erfunden und entdeckt und entwickelt hat, hat er 17.000 Versuche gemacht. Oder andere Patente, hat tausende von Patente angemeldet. Oft hat er unternommen, einen Versuch nach dem anderen, ging daneben und dann erst, wenn es klappte, war er zufrieden. Wenn ich in der Bibel lese, stelle ich das Gleiche fest. Die Bibel sagt, gib nicht auf. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Wir halten einfach, wir bleiben nicht stehen. Es wird irgendwie weitergehen mit Gottes Hilfe. Und wenn ich die Bibel lese, entdecke ich die Anweisungen, bleib zielstrebig, jage nach, gib dich hin, hab Geduld oder Ausdauer. Und das ist eine unverzichtbare Voraussetzung, wenn du erfolgreich von Gott ausgesehen leben möchtest. Nicht aufgeben. Ich denke nur an unseren Herrn Jesus Christus. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Nach wie viel tausend Jahren? Und dann war Jesus da. Und er ist nicht gleich Heiland und Messias geworden. 30 Jahre lang hat nichts anderes getan als Häuser bauen. Du musst vorstellen, Sohn Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat und alles ihm zu Füßen liegt eigentlich und König war und Majestät war, was wir heute auch gesungen haben. 30 Jahre lang bastelt er an Häuser, sägt Holz und alles mögliche, Zimmermann. Und nachher dient er 3 Jahre. Also praktisch für jeden Dienstjahr 10 Jahre reife Vorbereitung. Durchhalten, Geduld. 30 Jahre muss er durchhalten und nachher eine produktive Arbeit zu machen. Geduld hat etwas mit Selbstkontrolle zu tun. Geduld ist ein verborgener Schatz der Seele. Hier innen drin, Geduld. Jemand, der sich selbst beherrscht, beherrschtete. Ist eine Form der Liebe, Geduld. Eine Form des Lebens. Wenn du jemand lieb hast, kannst du 100 Jahre warten. Wenn du dich in jemanden verliebt hast, das gibst du nicht auf, du bist immer dran und lässt dich nicht entmutigen. Und das ist das Problem. Wir lieben die Sache oft nicht, weil wir so schnell aufgeben. Wenn die Sache dir etwas wert ist, dann bist du wie ein Jäger dahinter und pirschst dich immer wieder ran. Die Kraft der Geduld. Ich bin immer noch nicht bei meinem Text. Ich bin noch in der Einleitung, aber ich will dir helfen zu verstehen, wie wichtig Geduld ist. Es ist ein Zeichen der Liebe. Was du liebst, auf das kannst du warten. Wir haben in unserer Gemeinde so eine Aktion zeitlang gehabt, wahre Liebe wartet. Junge Leute, gerade ganz besonders was Sex vor der Ehe, sie warten, bis sie verheiratet sind, bis sie Ehe haben. Wahre Liebe wartet. Und ich merke, ganz besonders da, wo Leute nicht gewartet haben, da gehen die Dinge, da geht der Schuss nach hinten. Weil wenn ich jetzt nicht gewartet habe, kann ich auch nachher nicht warten. Bin ich auch nachher ungeduldig. Das wirkt sich auf die Psyche, auf die Seele, auf den ganzen Menschen irgendwo aus. Wahre Liebe wartet. Wahre Liebe kann tragen, ertragen. Ist bereit, auch einen hohen Preis zu zahlen. Und fragt nicht, was kostet das? Wer liebt, der ist geduldig, gibt nicht so schnell auf, wenn Schwierigkeiten, Hindernisse, Probleme auftreten. Geduld. Weißt du, mit anderen Menschen Geduld haben ist okay. Aber jetzt möchte ich noch eine Stufe zuerst mal noch nehmen, Geduld mit sich selbst. Weißt du, Geduld mit anderen, das können wir noch verkraften, Gott schenke mir das. Aber Geduld mit mir selbst. Johannes. Bist zu langsam. Du solltest schon viel weiter sein. Geduld in kleinen Dingen. Konfuzius hat einmal gesagt, ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, wird man auch das große Vorhaben nicht durchbringen. Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig. Die Bibel spricht von der Treue in kleinen Dingen. Wir haben so viele Aufgaben, und die meisten Menschen übernehmen sich meistens. Sie haben so viele Ziele, verfolgen so viele Ziele und deshalb geben sie so viel auf. Und so schnell. Ach, lass mal, ich habe noch ein Objekt oder noch ein Eisen im Feuer. Du solltest ein Ziel dir vor Augen setzen und dann dieses verfolgen. So viele Menschen geben auf, sobald Schwierigkeiten auftreten. Sie geben ihre Berufung. Also nein, dann werde ich einfach einen anderen Beruf wechseln. Werde ich umschulen. Und heutzutage ist Umschulung modern. Sie geben ihre Familie auf, sobald es mal nicht klappt. Und in jeder Familie klappt es nicht. In jeder Familie raucht es. In jeder Familie gibt es Knatsch und Ärger und so weiter. Und wenn ich schon bei den nächstgrößeren Schwierigkeiten kapituliere, ist kein gutes Zeichen von Reife. Ich spreche jetzt nicht von Christen, sondern für alle Menschen grundsätzlich. Wir sollten die Sachen, die wir angefangen haben, konsequent auch durchziehen. So viele Menschen geben den Glauben auf, also es klappt nicht, jetzt habe ich schon 7 Stunden gebetet oder ein halbes Jahr. Jetzt schreibe ich ab. Nein, wir sollen erst recht weitermachen. Sie geben ihre Ziele auf, meistens weil sie zu viele haben, aber sie geben auf. Und weißt du, wie du dann am Schluss vorkommst? Wie ein Versager. Wenn du einmal anfängst aufzugeben, dann gibst du alles nacheinander auf. Und dann fühlst du dich schlecht. Die aufgeben, sind meistens Selbstaufgegebene. Die haben die Eltern aufgegeben. Die haben sind selbst nicht motiviert, durchzuziehen, die immer wieder die Sachen aufgeben. Sind nicht motiviert von ihren Lehrern, Pastoren, Freunden oder Familie. Man hat ihnen nicht Geduld beigebracht. Und jetzt machst du die Sache fertig. Erledigst. Berufene Menschen, die also von Gott eine Berufung haben, die haben zuerst immer Schwierigkeiten im Leben. Du hast eine göttliche Karriere vor dir. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gott hat etwas Großes mit dir vor. Und wenn du da kapitulierst, und der Teufel möchte, dass du kapitulierst, das hat er gleich beim Herrn Jesus auch versucht. Er versucht, ihn zu verführen, ihn den Weg schneller, dass er schneller zur Sache kommt. Oh, ich will dir alle Reiche geben dieser Welt, du musst nur das und das für mich machen. Und du siehst, so viele Menschen fallen auf die Lügen Satans herein, indem sie die Sache etwas schneller im Griff bekommen wollen. Und ich habe gesagt, gute Sachen dauern etwas länger. Viele Entwicklungen, die du gemacht hast, wurden aufgegeben von dir, weil du gesagt hast, also das kann ich nicht mehr ertragen. Aber du solltest erst recht die Sache durchstehen. Und der Heilige Geist ist uns gegeben worden zum Durchhalten. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. So viele Menschen geben immer gleich am Anfang beim ersten Schritt auf. Die haben noch den ersten Schritt gar nicht richtig getan. Jerichos Mauern sollen einstürzen. Das wissen wir. Die Geschichte da vom Josua, die sollen einstürzen. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat? Josua, du gehst 7 Tage um die Stadt. Und zusammen waren es 13 Mal. Weißt du, beim ersten Mal ist nichts passiert. Beim zweiten Mal ist es nichts passiert. Beim dritten Mal ist es nichts passiert. Und in unserem Leben erleben wir, dass es nicht gleich sofort irgendetwas passiert. Nicht aufgeben. Und so konsequent am 7. Tag musste sogar noch 7 Mal durchgehen, um die Stadt gehen, also 13 Mal insgesamt. Bist du bereit, um dein Problem 13 Mal herumzugehen? Oder Naaman, er sollte geheilt werden von seinem Aussatz. Und dann sagt der Prophet einfach, tauf dich 7 Mal im Wasser. Manche haben Probleme mit 1 Mal im Wasser runterzusteigen, aber der soll sich jetzt 7 Mal sich dort taufen. Und du siehst also, beim ersten Mal nichts passiert, ach Gott, das ist alles Schwindel, alles Bluff. Beim zweiten Mal, dritten Mal, vierten Mal. Das habe ich schon gewusst, dass es nichts kommt. Also braucht er beim 6. Mal ist auch nichts da. Und du siehst, Geduld. Die ganze Bibel ist darauf angelegt, übe Geduld. Geduldig das, was Gott gesagt hat, tun, ob jetzt was passiert oder nichts passiert. Und es liegt daran, dass wir nicht aufgeben. Und Gott will gerade uns hart machen, hartnäckig, dass wir nicht weichen. Und wir sind nicht von denen, die da weichen. Und wir sind auch nicht von denen, die da aufgeben. Und wenn du den Heiligen Geist hast, du wirst sagen, ich mache, selbst wenn ich 100 Mal um Jericho gehen muss, ich werde gehen. Und die Mauern werden fallen, mein Problem wird gelöst werden. Wenn ich heute und morgen, ein Mensch, der mit Gott verknüpft, mit Gott verbunden ist und hat Anteil an dem Wesen Gottes und eines der Qualitäten Gottes und Wesenszüge Gottes ist Langmut und Geduld. Das ist eines der Wesenszüge Gottes, Langmut und Geduld. Er kann warten. Er kann warten. Geduld ist das meistgebrauchte Wort, wenn Leute krank sind. Sie müssen nur Geduld haben, Frau sowieso und Herr sowieso, sagt der Arzt. Sie müssen nur Geduld haben, das wird noch alles gut werden. Geduld. Du siehst also schon die Heilung, auch für deine Heilung, du musst Geduld haben, an deine Probleme arbeiten. Wenn ich doch nur noch mehr Geduld hätte, sagen dann viele. Du kannst von dir selber keine Geduld groß produzieren. Du musst Gott bitten, Herr, ich brauche deinen Wesenszug, ich brauche Geduld, damit ich die Krankheit ertrage, damit ich die bösen Menschen ertrage. Die werden irgendwann mal aus dem Haus gehen, die werden mal sterben oder was weiß ich, die werden wegziehen. Geduldig. Du musst lernen, mit Gottes Hilfe, dass du am längeren Hebel sitzt und längeren Atem hast, durchhalten. durchhalten. Geduld. Denk nur an einen Sportler. Denk an einen Sportler. Der muss trainieren, trainieren, trainieren. Und ich weiß nicht, ob du das schon gelernt hast. Wenn du auf Gott wartest, du wirst nicht sofort bekommen, das sechste Mal, du musst nochmals in den Jordan rein. Und da musst du dein Temperament zügeln. Herr, ich stehe schon da und ich bin bereit, aber passiert nichts. Geduld hat etwas mit Dulden zu tun. Und dazu braucht man Hoffnung. Weißt du, ein Mensch, der keine Hoffnung hat, der nicht glaubt an Gott, der kann das nicht. Also ein Weltmensch, ein Mensch, der also nicht eine Verbindung mit Gott hat, mit Gott nicht verknüpft ist, der kann nicht, der möchte alles sofort haben. Aber wenn du Gott hast und weißt, ja, der hat eine ganze Ewigkeit. Und die ganze Ewigkeit, also Gott sagt, mein ist die Rache, also ich warte bis, und das ist auch wirklich wahr, du solltest in manchen Sachen einfach Gott die Sachen abgeben und warten, bis du gestorben bist. Und bis du nicht mehr da bist. Und dann sagt Gott, mein ist die Rache. Es rächt sich alles. Es rächt sich alles. Und du musst nur Gott überlassen. Aber du machst dich krank. Du machst dich kaputt, indem du versuchst, dich selbst zu verteidigen. Wir sollten lernen, viel mehr Gott abzugeben. Zu vergeben den Leuten. Lass es. Die wissen nicht besser. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann Geduld haben, bis die Stunde Gottes kommt. Bis der Tag Gottes kommt, der Tag der Abrechnung, wo sie alle dann nachher vor Gott treten müssen, alle Menschen miteinander. Den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht Gottes. Und wir werden alle ernten, was wir gesät haben. Und deshalb ist es so wichtig, ich habe euch gestern gesagt, sät guten Samen. Tut Gutes, dann werdet ihr auch Gutes ernten. Und was ihr wollt, dass euch die Leute tun, wie ziehe ich das Gute an? Wenn ihr wollt, dass euch die Leute gut sind, tu ihnen Gutes, dann kommt das Gute wieder zu dir zurück. Es ist so praktisch. Weißt du, dann musst du nicht so viel beten und nicht so viel singen und nicht so viel religiösen Tamtam machen. Wenn du das Gute tust, dann lebst du das gute Leben. Und das geduldig, ausdauernd, in der Hoffnung, in der Zuversicht, dass die Ewigkeit kommt, mein Reich kommt, mein Lohn kommt, sagt der Herr. Der Tag der großen Wiedergeburt kommt. Und es ist so wichtig, dass wir Hoffnung haben. Und deshalb predige ich auch hier an dieser Stelle immer wieder Hoffnung. Denn Paulus sagt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns erwartet. Es fällt gar nicht ins Gewicht. Also, ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit, die Spannung, die Probleme, der Ärger, der Stress dieser Zeit nicht wert ist. Und wenn du genau hinguckst, Mensch, ich habe mich aufgeregt über so Sachen, so Lappalien, solche Bagatellen. Und dann machen wir so ein Theater. Aus einer Mücke machen wir einen Elefanten. Wir sollten lieber aus einem Elefanten eine Mücke machen. Umgekehrt. Es ist wichtig, diese Dinge, die wir jetzt hier erleiden, die fallen gar nicht drüben ins Gewicht. Was heißt das? Die sind dort drüben gar nicht so wichtig, die wir hier so wichtig genommen haben, was uns so viel Angst hier bereitet hat, so viel Trauer, was uns hier gelähmt und ohnmächtig gemacht hat. Diese Dinge fallen gar nicht ins Gewicht. Und eigentlich beginnt das wahre Leben erst später, nicht jetzt. Wir haben das ewige Leben durch Jesus Christus in uns, gerade jetzt. Aber das eigentliche Leben kommt, wenn er erscheint. Aber jetzt muss man durchhalten noch. Durchhalten ist etwas Wichtiges. Die ganzen Episteln, die Offenbarung des Johannes ist nichts anderes als eine Schrift oder die Schriften, die einen aufrufen zum Durchhalten. Halte durch, Leute. Halte durch das Martyrium. Halte durch die Verfolgung. Halte durch das. Das geht alles vorüber. Die Schwierigkeiten gehen vorüber, die ihr jetzt habt. Und wenn ich die Briefe des Apostel Paulus lese, halte durch die Anfechtung. Halte durch das Böse. Durchhalten. Der Tag der Wiedergeburt, der großen Wiedergeburt, kommt die kleine Wiedergeburt des Johannes 3, wo wir jetzt schon neues Leben in Gott haben. Die Bibel sagt, wer jetzt an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben und wird nicht sterben. Und dann die Offenbarung dieses Lebens, was jetzt verborgen ist, diese ewige große Wiedergeburt, das, was hier begonnen ist, das, was dort ausreift, dieser Saft aus dem Weinstock, die Rebe. Jesus spricht vom Bleiben, auch da Johannes 15, vom Weinstock und der Rebe, bleibet in mir, also geduldig, wachsen, reifen, sich entwickeln, entfalten. wer aushält bis ans Ende, der wird das alles ererben. Also wer nicht nur angefangen hat, wunderbar, so viele fangen gut an, aber dann mittendrin oder irgendwo geben sie auf, resignieren, schaffe ich doch nicht. Ist doch zu viel. Gottes Konzept in uns ist, das hat er durch den Heiligen Geist hineingelegt, halte durch, halte durch, halte durch. Lass uns zusammen sagen, ich halte durch. Sag dir das immer wieder, wenn du aufgeben möchtest, ich halte durch bis zum Schluss. Weißt du, wenn du eine gute Frucht von deinem Leben ernten möchtest, musst du durchhalten, bis die Ernte kommt. Du musst warten, bis die Zeit des Kampfes, die Zeit der Arbeit, die Zeit der Anfechtung vorbei ist. Alle Großen mussten warten. Ich denke nur, Elia, der musste warten. Du musst vorstellen, der Mann hat Feuer, der Mann hat Geist, der Mann hat Kraft, der Mann hat Glauben. Du musst da sitzen am Bachkritt und warten, bis da wieder ein Vogel kommt. Und du musst auch auf deinen Vogel warten, bis der wieder so ein Schnitzel bringt oder so ein Krümelbrot bringt. Und jetzt, er denkt, das Herr, jetzt bin ich fertig mit dem Warten. Was passiert? Dann sagt der liebe Gott, geh zu der Frau da in Sarepta, eine Witwe, die soll dich versorgen. Jetzt wartet wieder 18 Monate. Du siehst, er muss also die Reformation, die Kraft, die Revolution oder die Seligkeit, er muss das aussitzen, warten. Und jetzt will sein Kollege, der Nachfolger, Elisa, der sagt, also ich möchte das doppelte Maß vom Elia haben. Und du bist vielleicht auch so begeistert und möchtest auch das doppelte Maß von dem und dem haben, von das, was in der Bibel drin steht, die doppelte Portion. Herr, gib mir alles, was du mir zu geben hast. Und weißt du, was das Interessante ist? Dann sagt der Elia, du hast etwas Schweres gebeten. Elisa, du hast was Furchtbares, was Unmögliches gebeten. Aber wenn du mich siehst, wie ich in den Himmel gehe, dann sollst du es haben. Und jetzt geht zickzack. Da geht's nach über den Jordan, geht's nach Jericho, geht's nach Gilgal, geht's da zickzack, geht's durch das gelobte Land. Zickzack. Und dann erst kommt dieser feurige Wagen, wo den Elia mitnimmt und der dort abfährt. Der Elisa hat durchgehalten bis zum Schluss dieses Zickzack. Auch du musst in deinem Leben so Zickzackwege gehen, die dir nicht passen, die dir so unsympathisch sind, die du am liebsten meiden würdest. Du möchtest immer so eine schöne, gerade Autobahn haben, immer geradeaus fahren. Ich kann an meinem Auto mein Lenkrad feststellen, italienischer Wagen, und dann kann ich geradeaus fahren, dann muss ich nicht lenken und ich greife nur ein, wenn es wirklich eine kleine Kurve kommt. So, ist wunderbar, bei Nacht und Nebel zu fahren, so geradeaus einfach einstellen. Und so möchten wir möchten einstellen, Herr, geradeaus, aber nein, der liebe Gott führt uns zickzack. Geduld. Und du denkst, jetzt habe ich es gelernt, jetzt habe ich es begriffen, aber dann geht es noch auf die andere Seite rüber. Große Prozesse, große Lehrstücke, die wir manchmal so durchmachen, die für die Ewigkeit wichtig sind, sind immer kurzfristig. Weißt du, aber das musst du mitnehmen und musst warten, warten, bis die Zeit erfüllt ist und sich nicht täuschen lassen, ganz besonders vom Teufel. Sag doch deinem Gott ab, das bringt sowieso nichts, wie beim Hiob. Und du hast oft den Eindruck, also meine Spannungen, die dauern mir zu lang, die Krise dauert mir zu lang. Die Versuchung ist mir schon so lang. Weißt du, ich kämpfe und kämpfe und kämpfe. Wann hört das auf, Herr? Gottes Gesetz ist, wenn du gelernt hast, dann hört es auf. Wenn du kapiert hast. Und ich habe eines in meinem Leben gelernt. Weißt du, wenn du gegen Sachen kämpfst, wird die nur schlimmer. Ob es jetzt Allergie ist oder Krankheit ist oder Sorge ist oder Ängste ist. Je mehr ich gegen eine Sache drücke, desto mehr Gegendruck habe ich. Druck erzeugt Gegendruck. Je mehr ich gegen eine Sache drücke, desto mehr Spannungen habe ich, desto mehr Druck habe ich. Egal was es ist. Weißt du was, ich habe einen Trick rausgekriegt und das verwirkliche ich. Ich hatte Allergien und so jedes Jahr fängt so meine Leidenszeit mal an. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt plane schon meine Krankheit, Tabletten besorge und sonst was und so weiter. Aber weißt du was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, danke Herr für Allergie. Danke, Herr. In dem Moment, wo du Danke sagst, nimmst du es an aus der Hand Gottes, akzeptierst die Sachen. Danke, Herr. Und ich habe keine Probleme, wo ich danken gelernt habe. Weißt du, ein anderes Problem. Ich bin mit einem meiner Brüder aus der Gemeinde in Moskau Und es ist mir eingefallen, diese Tage, bin in Moskau und ich war so erschöpft von der Reise und die haben nur ein Zimmerchen für uns bereitgelegt und ich schnarche. Und der Bruder rüttelt mich wach und sagt, Bruder, wir können hier nicht zusammen schlafen. Du schnarchst. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich schnarche. Aber der hat es gemerkt. Ich kann mit dir also nicht schlafen, wir müssen ein Hotel suchen oder sonst was. Du schnarchst. Jetzt ist er eingeschlafen. Was passiert? Der sägt und sägt. So habe ich noch nie gehört, wie ein Mensch sägt. Und ich rüttle und sage, wach auf, Bruder. Und sagt, was ist passiert? Er sagt, du schnarchst. Sag ich auch. Sagt er, ich auch. Weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben etwas entdeckt. Ich bin hingegangen und habe gesagt, Gerhard, vergib mir, dass ich schnarche. Und er sagt, Johannes, vergib mir, dass ich schnarche. Wir haben einander vergeben. Wir haben einander vergeben. Und von dem Moment, 14 Tage lang, haben wir nicht gemerkt, dass einer von uns beiden schnarcht. Vergebung ist ein Schlüssel. Weißt du, diese göttlichen Dinge, wenn du die einsetzt, Dankeschön, Vergebung, löst du die Probleme. Vergib und es wird dir vergeben werden. Drücke, mit welchem Maß du misst, mit dem Maß wird es dir auch gemessen. Und tu was Gutes und du wirst wieder was Gutes empfangen. Und das musst du üben, einüben und versuch es nicht abzukürzen, sondern versuch es konsequent durchzuziehen mit Gottes Hilfe, mit Gebet. Gottes Grundsätze für dein und mein und unser Leben ist, gebrauche das, was du hast, so lange, bis Gott was anderes dir gibt. Gebrauche die Dinge. Du hast Angst, vielleicht bestimmte Sachen zu tun und sag, Herr, ich übe da drin, ein gutes Gewissen zu haben. Ich übe, meine Glieder unter Kontrolle zu halten. Ich übe, zu gehen, zu stehen und so weiter. Du musst Jesus in dir entwickeln. Und ich werde, weißt du, du musst manchmal an Sachen vorbeigehen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Weißt du, ich bin manchmal an keiner Kneipe vorbeigegangen. Und irgendwie die Tür, weißt du, da war offen und die hatte ich reingezogen. Und dann habe ich gesagt, nein, meide diese Plätze. Das ist nichts für dich so. Du bist jetzt Kind Gottes, du gehst in die Versammlung und so weiter. Aber dann irgendwie, das würde mal gut gehen, wieder mal am Stammtisch sitzen, wieder mit den Freunden irgendwas Nettes machen und so weiter. Aber nein, du musst dich vergewaltigen. Die Gewalt anwenden, reißen das Reich Gottes an sich. Ich musste vorbeigehen und ich habe manchmal Übungen gehabt, Glaubensübungen. Ich gehe an die Kneipe vorbei im Namen Jesu. So wie die Israeliten an Jericho vorbeigegangen sind, bis die Mauern gefallen sind. Du musst an deine Probleme vorbeigehen und sehen, fällst oder fällst nicht. Und Gott bitten, Herr, hilf mir, dass ich hier ungeschoren, ohne dass ich nachgebe und mal schnuppere, was da drin passiert, widersteht dem Fest im Glauben. Und das musst du üben. Paulus sagt, ich übe, ein gutes Gewissen zu haben. Das musst du auch üben. Du hast nicht von Anfang an ein gutes Gewissen. Du musst es üben. Immer wieder anhalten. Mir sind meine Sünden vergeben und ich vergebe ihnen auch. Und das musst du üben. Weißt du, der Heilige Geist gibt dir Kraft. Der Heilige Geist setzt alles frei. Aber du musst dich einüben. Dein Fleisch muss sich einüben. Dein Geist muss sich einüben. Und dann, wenn dein Geist und Fleisch kapiert hat, dann geht es die nächste Stufe, die Seele. Und wir sind Fleisch, Geist und Seele. Und dann wird die Seele auch kapieren. Ich muss dem Geist und dem Körper gehorchen. Die wollen nicht da rein. Geduld. Und die Bibel lehrt uns Geduld. Die Heilige Schrift lehrt uns Selbstkontrolle. Und Gott erlaubt, dass wir uns in bestimmte Situationen manchmal, dass wir in bestimmte Situationen hineingeraten. Alle erfolgreichen Menschen geraten in bestimmte Situationen, Krisensituationen. Was machst du in dieser Krisensituation? Wie reagierst du in Schwierigkeiten? Bist du mit Christus verbunden, mit dem Haupt? Bleibst du in Verbindung mit Gott oder lässt du dich aus der Verbindung reißen? Viele halten nicht durch, weil sie nicht an Jesus sich halten. Je mehr du dich an Jesus hältst, desto besser hältst du durch die Sache. Halte, was du hast, steht in der Bibel, dass deine Krone nicht geraubt wird. Bleib also unerschütterlich. Ich bin Kind Gottes, das ziemt sich einem Kind Gottes nicht, das macht ein Kind Gottes nicht. Sich immer wieder sich selbst das vorsagen, Lass dir nichts rauben, was Gott dir gegeben hat bereits, was du hast von ihm. Lass dich nicht rauben, deinen Sieg. Lass dich nicht rauben, deine Grundsätze. Und Gefälligkeiten, Geschwister und Freunde, zahlen sich nicht aus. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Bleib bei deinen Grundsätzen. Geduldig. Also du hast es vorgenommen und du machst nicht anders. Und du lässt dich nicht vom Teufel dich da vom Weg abbringen. Es ist so wichtig, Geduld bei deinen Grundsätzen. Das, was vom Herrn dir klar geworden ist, das, was Gott dir gezeigt hat. Ich bleibe dabei, dass ich lasse mich nicht täuschen, ich lasse mich nicht verunsichern, ich lasse mich nicht verwirren. Gott hat mir gesagt, du sollst in dieser Stadt kein Brot und kein Wasser zu dir nehmen, zu dem jungen Propheten. Und das ist egal, was jetzt passiert. Und das ist so wichtig, gerade in unserer Zeit, bleib bei deiner Berufung und zwar konsequent und geduldig. Kein Wasser und kein Brot in dieser Stadt nehmen, ist eine Geschichte in der Bibel, ich will nicht groß eingehen. Aber da kommt nachher, da ist ein alter Prophet, der die Salbung verloren hat und achte nicht auf die Leute, die die Salbung verloren haben. Es gibt so viele Kirchen und so viele Gemeinden, die ihre Salbung, den Heiligen Geist, den Geist der Offenbarung verloren haben, die haben das nicht mehr. Aber dann hören sie, da ist jemand, dieser junge Prophet, und dann sagen, oh, schnell den Esel satteln und hol den Propheten, der soll bei uns mal einlogieren. Und was passiert? Der sagt, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Gott hat mir ganz klare Anweisungen gegeben, kein Brot und kein Wasser in dieser Stadt. Und Gott wusste ganz genau, warum er das sagen muss, dem Mann. Weil in dieser Stadt ein abgefallener Prophet lebte. Und du musst dich von abgefallenen Menschen hüten, denn diese abgefallenen Menschen werden deinen Glauben versuchen zu erschüttern. Nicht die Sünder, nicht die Ungläubigen, die Abgefallenen. Die sind, die dich zu Fall bringen wollen. Die sind selbst abgefallen und wollen andere zu Fall bringen. Und der Prophet sagt, nein, Gott hat mir ganz klare Anweisungen gegeben und ich muss meinen Weg geradeaus gehen. Und jetzt kommt der Prophet mit einem ganz alten, komischen Trick, dieser alte Prophet, dieser Abgefallene, der die Salbung, den Geist verloren hat. Ein Engel ist mir erschienen. Und weißt du, und da fallen die meisten Frommen rein. Ein Engel. Ich glaube keinen Engeln. Ich glaube nur Wort Gottes. Ein Engel ist mir erschienen. Und er hat gesagt, ich soll dich einladen. Und jetzt sagt der Prophet, wer weiß, vielleicht hat Gott seine Meinung geändert. Hunger habe ich sowieso. Durst habe ich auch. Aber vielleicht hat er seine Meinung geändert. Du sollst bei deiner Sache bleiben, wenn Gott dir gesagt hat, nein. Dann ist es nein. Und dann weiß er ganz genau, warum das Nein da sein muss. Und lass dich nicht manipulieren. Der Teufel versucht dich vom Weg Gottes abzubringen, von deiner Berufung, von deiner Karriere abzubringen. Geduldig deinen Weg gehen, auch wenn du Durst und Hunger hast und wenn du Appetit hast. Weißt du, wenn du fastest, und ich habe öfters in meinem Leben gefastet, dann schmeckt das Essen, dann riechst du das Essen, wenn du fastest. Und wenn du verzichtest, oh, dann kriegst du einen Durst und so weiter. Aber du sollst nichts essen und nichts trinken in der Stadt. Geduld haben. Und du kennst dann nachher die Katastrophe, die passiert ist. Ein Löwe überfällt ihn und dann steht er da am Wegesrand. So ist es einem Menschen, der Gott nicht gehorcht. Gib nicht gleich auf und gib nicht gleich nach. Wenn du irgendetwas hast, wenn Gott dir etwas gezeigt hat, behalte deine Überzeugung, behalte deine Erkenntnis. Und es ist auch wichtig, bleib bei deiner Erkenntnis geduldig. Wenn Gott will, dass du was anderes erkennst, wird er dir was anderes zeigen. Aber er hat dir Licht gegeben in der Sache. Bleib so lang bei der Sache, bis du was anderes bekommst. Behalte deine Schätze, deine Gaben, deine Position. Hier stehe ich, sagte Luther einmal, anders kann ich nicht. Bewahre das, was du erreicht hast, die Ziele, und mach an diesen Zielen dann weiter, geduldig weiter. Versuch nicht so holle hopp. Also wenn es bei denen nicht klappt, probier bei den anderen. Bei den anderen klappt es wahrscheinlich besser. Du sollst nicht hin und her springen. Du kannst nur richtig wachsen, wenn du an einem Platz richtig stehst. Versuch einen Baum zu verpflanzen, immer wieder zu verpflanzen, jede Woche in einem anderen Garten, im anderen Gelände. Dieser Baum wird gar nicht mal richtig wachsen und nicht einmal richtig Frucht bringen. Deshalb, ein Christ sollte seinen Platz kennen, ein Christ sollte geduldig sein und glaub mir, in jeder Familie gibt es komische Sachen, in jeder Gemeinde gibt es komische Sachen. Und deshalb solltest du konsequent an dem Platz bleiben, wo Gott dich hingestellt hat. Das ist mein Zuhause, das ist meine Heimat, hier entfalte ich, hier bringe ich mich ein, hier wachse ich, hier werde ich beschnitten, gehört auch dazu, hier werde ich gedüngt, hier passiert das. Weißt du, aber wenn du ständig woanders bist, und ständig was anderes suchst und nie glücklich bist, also gib nicht gleich auf, wenn die Luft dünn wird und mal eng oder mal Spannungen gibt oder wenn dir mal was nicht gefällt oder nicht klappt. oder wenn etwas gegen dich ist, und manchmal ist es gut, dass etwas gegen uns ist, dann korrigieren uns vielleicht, was war denn da, vielleicht muss ich die Taktik ändern, vielleicht muss ich dies ändern und so weiter. Wir arbeiten dann an uns selbst, und genau Probleme sind dazu da, dass wir anfangen an uns selbst zu arbeiten. Wenn Widerspruch und Widerstand da ist, wenn alles mal härter wird. Erfolg ist die Frucht der Geduld bei all den Großen, die etwas geleistet haben. Die Waffe des Teufels ist Entmutigung. Gib's auf. Gib's auf. Es geht nicht, funktioniert nicht. Das ist, was er dir predigt. Nicht jeder Versuch gelingt auf Anhieb. Auch nicht jedes Gebet klappt auf Anhieb. Auch nicht jede Salbung. Auch nicht jede Aktion bringt sofort Erfolg. Es braucht mehrere Anläufe manchmal. Und ich denke nur an so einen Hochstabspringer. Bis er da so ein paar Meter über den Stab springt, wie viele Anläufe musste er nehmen, bis er mal so weit ist. Jedes Mal ein bisschen höher die Messlatte. Und dann noch etwas, was mir ganz groß ist. Hab Geduld und bring eine Sache, die du angefangen hast, zu Ende. So viele Menschen, wenn ich angucke, die sind versagert. Die haben Sachen angefangen, zu viele Sachen angefangen und nichts zu Ende gebracht. Da habe ich den Josua in der Bibel, weil ich schon bei Jericho war heute. Den Josua, der kämpft gegen die Feinde des Landes und dann bittet er Gott, Herr, halte die Sonne auf. Etwas Einmaliges in der Geschichte, halte die Sonne auf, aber das ist eine Predigt für uns heute, für uns, die wir hier sind. Halte die Sonne auf, Herr, ich muss noch die Feinde fertig schlagen, ich muss den Sieg vollends durchboxen. Halte die Feinde, halte die Sonne auf. Und ich sage dir eines, wenn du 80% der Feinde vernichtet hast und 20% übrig bleiben, der Rest ist das Gefährliche. Und selbst wenn nur 1% übrig bleibt, der Rest ist das Gefährliche. Und deshalb, wenn du die Feinde nicht radikal in deinem Leben besiegst, konsequent, wirst du Probleme haben, auch wenn nur 1% übrig bleibt. Immer der Rest. Der Rest wird gesegnet von Gott aus, aber der Rest vom Teufel, was noch übrig bleibt, irgendein Rest, wenn dann noch etwas übrig bleibt, auch wenn es nur 2-3% sind, dieser Rest, diese Partisanen stehen auf und die werden dein Leben boykottieren, dir ein Bein stellen und dich zu Fall bringen. Halt die Sonne auf, Herr, ich will alle Feinde liquidieren. Und du solltest also erst dann dich zur Ruhe legen, wenn du alle deine Feinde, und ich meine die Sünde, den Teufel und alles, was dazu gehört, besiegt hast. Hundertprozentig, einen hundertprozentigen Sieg. Und gib dich nicht vorher zufrieden. Du musst alles besiegen. Also achte auf die Reste. Die Restfeinde, die sind die gefährlichsten. Nicht die 90%, die du besiegt hast, die Restfeinde, die noch übrig bleiben. Und die sind zornig, die sind wütend, die sind aggressiv, die sind bestialisch, die werden dich nicht schonen. Egal was es ist. Eine Sünde, die noch übrig bleibt, die macht dich fertig. Rest. Ich weiß nicht, was das bei dir sein könnte, aber gerade dieser Rest könnte so der Verräter sein. Und es war immer wieder, wir haben so Geschichten in der Bibel, da blieb einer liegen, so halb tot, den hat man nachher wieder fit gekriegt mit Wasser und Massage und so weiter. Und sag mal, wo sind die Feinde? Mit unserem Hab und Gut, David aus der Philisterstadt. Wo sind die Feinde? Und der bringt zu den Feinden, die feiern da, verstehst du, denken jetzt, wir haben jetzt den David geschlagen, wir haben das alles erledigt. Die bringen dich dorthin. Der eine Halbtote, wenn in deinem Leben noch ein halbtoter Teufel, Dämon, wenn da einer noch übrig bleibt, der ist der Gefährliche. Nicht die 90%, die ausgefahren sind, dieser Halbtote, der wieder dann zum Leben kommt, aufersteht, der ist der Gefährliche. Und der bringt zu Fall. Was so Rest sein könnte, das ist dein Problem. Das musst du selber rausfinden, was bei dir noch so übrig geblieben ist. In Amerika hat ein wunderbarer Prediger, ein ganz gewaltiger Prediger, ein Heilungsprediger, wenn der mit Leuten gebetet hat, fast alle sind geheilt worden. Und hat ein Buch geschrieben, Leute wollten wissen, was ist das Geheimnis deiner Vollmacht, und er schrieb ein ganz tolles Buch, also die Vollmacht, und dann, weil Gott, er hat zu Gott gebetet, Gott hat ihm was gezeigt, hat 13 Punkte gezeigt, 12 Punkte hat er veröffentlicht, einen Punkt veröffentlichte er nicht. und es hat auch nicht veröffentlicht, diesen einen Punkt in seinem Leben, was Gott gezeigt hat, weil es vielleicht persönlich war und was weiß ich. Die anderen waren auch persönlich. Aber diesen einen Punkt hat er nicht veröffentlicht. Und was ist passiert? Er wurde aufgefunden, ermordet in einem homosexuellen Bordell. Und das war, weißt du, wenn du etwas behältst in deinem Leben und nicht rausgibst und nicht preisgibst, diesen einen Teufel, diesen einen Dämon, diesen einen Partisanen, der bringt dich zu Fall. Halt die Sonne auf, ich muss alle meine Feinde erledigen. Was könnte so ein Restfeind sein, was dir Bein stellt und dich zu Fall bringt? Vielleicht Bitterkeit? Weißt du, du hast allen vergeben, aber denen kann ich nicht vergeben, was die mir zugefügt haben. Die haben mich verletzt, die haben mich fertig gemacht, die haben mich runtergeputzt. Wegen denen habe ich die Wohnung verloren, wegen denen habe ich den Beruf verloren, wegen denen habe ich meine Gesundheit verloren. Also Bitterkeit. Nur einer. Und der Teufel versteht, und die Bibel sagt, ein Stück Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Brauchst nicht viel, nur ein Stückchen Sauerteig, ein Krümel. Ich war in Schweden in Urlaub und irgendwie ist ein Unfall passiert. Also das Haus ist zweimal vermietet. Du musst vorstellen, du mietest ein Haus da am Ufer, am Meer oder am See und es kommen zwei Familien gleichzeitig. Und das auch Christen, beides Christen, also die haben irgendwo geschlammt, die Vermieter. Auf jeden Fall, jetzt haben wir uns geeinigt, wir bleiben hier. Die Frau wollte gerne kochen, war eine Bayerin. Nicht Bäuerin, sondern eine Bayerin. Und die wollte gerne kochen. Dann gesagt, gut, wir kochen. Und ihr macht dann das andere. Wir machen dann die Hausarbeit. So jeder, wir haben das Haus das geteilt, zusammengerückt. Hat wunderbar geklappt. Aber die Schwester, der sagt, ich habe von München, habe ich noch Sauerteig mitgebracht. Die hat in der Büchse hat sie Sauerteig mitgebracht. Und er hat die ganze Zeit nur Knödel gemacht und nur und so weiter. Dieser Teig, der hing von ihrem Regal runter. Morgens, wenn du kamst, ist es so schnell gewachsen, Sauerteig. Und wir sind natürlich auch gewachsen. Wir kamen zu Hause, alle zugenommen, weil die immer jeden Tag etwas mit Sauerteig. Sag mal schnell den Namen. Ja, Sauerteig jeden Tag was gemacht hat. Okay. Das ist, also sie hat nur etwas mitgebracht von zu Hause. Was bringst du mit von zu Hause in der Gemeinde? Auch so Sauerteig. Dein Sauerteig. Und es geht und es geht und es geht und es geht. Und es ist nur ein Krümel. Nur ein Krümel. Reste. Ein Rest der Rebellion in dir, gegen etwas lehnst du dich auf, ein Rest der Eifersucht oder eine Verletzung. Das ist ganz was Schlimmes, eine Verletzung, wenn du irgendwo eine Verletzung hast, wer ständig an die Geschichte erinnert, das, was dich verletzt hat. Ist das alles radikal ausgeräumt? Jesus erduldete, er duldete, Hebräer 12, er erduldete. Weißt du, was es heißt, er erduldete? Er saß aus. Er hing aus am Kreuz. Steig herab. Für Jesus wäre kein Kunststück gewesen, vom Kreuz herabzusteigen. Er hätte gesagt, Vater, ich will runter. Und er wär vom Kreuz herabgestiegen. Aber er ist nicht vom Kreuz herabgestiegen. Dass die Leute gesagt haben, guck mal, anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Er erduldete. Einfach die Ablehnung, was da war, lass die reden. Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, die sind alles dumm. Du musst lernen, Kritik erdulden. Heutzutage ist es, wenn du im öffentlichen Leben stehst, wenn du vorne stehst, Kritik zu ertragen. Wenn du im Beruf bist, dein Chef kritisiert, oh Herr, segne diesen Chef jetzt. Diesen sonderlichen Kauz, segne ihn. Erdulden. Und ich habe festgestellt, wenn du still bist und du erduldest, du hast gesiegt. Du hast gesiegt. Das hat wieder vergessen, der kommt nachher nach ein paar Tagen und entschuldigt sich bei dir. Kritik erdulden, Ärger erdulden, den Widerstand erdulden. Er erduldete solch ein widersprechender Sünder gegen sich. Es ist so wichtig, lass deine Feinde mal sich austoben, das brauchen die. Lass deine Feinde den ganzen Schießpulver verschießen. Wenn sie keine Munition mehr haben, dann bist du dran. dann bist du dran. Und deshalb ist so wichtig, lass mal die Sachen austoben. Den Wind mal blasen, so viel er will. Und nicht gleich alles dramatisieren. Erdulden. Geduld ist etwas ganz Wichtiges. Paulus sagt, in all dem erweisen wir uns als Diener Gottes mit Langmut, mit Geduld. Wir ertragen die bösen Arbeiter ganz besonders, die also gegen einen arbeiten, das sind die bösen Arbeiter, die immer versuchen, Haare in der Suppe zu finden. Und das Reich Gottes leidet Gewalt, hat der Herr gesagt. Und die Gewalt anwenden, reißen es an sich. Und oft als Christen müssen wir uns zwingen, ich will nicht drüber nachdenken. Ich will meinen Kopf nicht für diese negativen Sachen verwenden. Ich warte auf das Heil Gottes. Und ich warte auf ein Wunder Gottes. Ich warte auf ein Eingreifen Gottes. Und ich habe bisher immer noch erlebt, dass Gott eingegriffen hat in dem Moment, wo ich ihm abgegeben habe. Wo ich gesagt habe, Herr, mach du, was du willst mit ihm und mit ihnen. Und Paulus hat sogar jemand Satan übergeben. Kannst du es vorstellen? Damit sein Leib gezüchtigt wird und seine Seele gerettet wird. Und manchmal musst du manche Sachen dem Teufel übergeben. Sag, Teufel, mach, was du willst mit denen. Das ist jetzt deine Sache. Ich schaue auf Gott und ich kümmere mich nicht um die Sache. Böse Menschen manchmal. Das ist, als wenn man mit bösen Menschen fertig wird. Und du siehst, die sind alle da noch. Die sind noch alle da. Und du musst lernen, über diese Dinge zu stehen. Alles unter deine Füße zu bekommen. Hast du die Dinge deines Lebens im Griff? Und kannst du geduldig sein? Und nicht, Vater, wann sind wir zu Hause? Wann kommen wir an? Wir kommen noch lange nicht an. Als junger Christ, ich habe mich bekehrt. Es ging alles so Schlag auf Schlag. Zack, 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 zack. Und bin getauft worden. Dann kurze Zeit später bin ich erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und plötzlich hat Gott mich in seinen Dienst gerufen. Jetzt habe ich gedacht, oh Heiland, das wäre so schön, wenn du wiederkommen würdest. Und ich in den Himmel gehen kann. Weißt du, bei dir ist es am allerschönsten. Und weißt du, was der liebe Gott gemacht hat? Er hat mich 40 Jahre hier auf dieser Erde abstrampeln lassen bis jetzt. Und hat mich nicht zu sich genommen. Mich hier gelassen. Und jetzt muss ich Geduld lernen, weil der Herr jetzt zu mir gesagt hat, Johannes, Geduld tut euch Not. Und Geduld ist eine Kraft. Weißt du, in der Lehre, wenn du in der Lehre gehst, ich weiß nicht, wie viele von euch schon in der Lehre waren, zu irgendeinem Beruf. Und ich wollte auch einen Beruf lernen und ich fing an, einen Beruf zu lernen. Und weißt, ich habe gedacht, da werde ich Werkzeugmacher, dachte ich. Das habe ich gelernt, mein erster Beruf. Und weißt du, was der Chef machte? Ich musste Regale abputzen und musste die Werkzeuge von einem Regal auf die andere Seite tragen. Das war meine erste Beschäftigung. Und da soll ich was lernen? Und dann hat er noch um sein Gelände da Unkraut jäten lassen. Aber ich dachte, das gehört nicht zu meiner Ausbildung. Natürlich, im Berichtsheft muss ich das einschreiben, alles, was ich gemacht habe. Aber ich will nur sagen, weißt du, wir denken, jetzt werde ich großer Meister und dann machst du deine Lehre und dann machst du deine Gesellenjahre. Meister habe ich nicht gemacht. Aber im Geistlichen dann. Und da musst du lernen. Lernen, lernen und nochmals lernen. Und das in Geduld. Und wenn du ehrlich bist, deine Probleme kommen immer dann, wenn du nicht erwartest. Dann, das heißt, dann kommt der Meister plötzlich mit einer ganz neuen Lektion und sagt, Johannes, das nehmen wir jetzt durch. Jetzt nehmen wir das durch. Und der Teufel versucht dich da irgendwie jetzt zu sagen, nein, wir kürzen den Weg ab. Die meisten Leute, die heute Schulden, finanzielle Schulden haben, ich kann nur eines raten, wenn du finanzielle Schulden hast, schmeiß deine Visa-Karte und deine Euro-Karte und alle diese Karten in den Müll. Vernichte. Denn das sind nämlich, was dich in eine Schuldenkrise reinbringt. Weißt du, du kaufst und zahlst später. Und genau das ist, was der Teufel will. Du hast nicht das Geld, aber du kannst Kredit kriegen. Und du kriegst Kredit und die Bank holt natürlich das Geld. Und es wird noch eine ganz große Krise werden. Die Leute wollen, bei uns hier im Westen ist alles mit Kredit aufgebaut. Alles nur Kredit. Du hast kein Geld. Du solltest lieber dich kürzer treten und solltest erst dann kaufen, wenn du das Geld hast. Und nicht auf Kredit. Und dann, da kommen nachher die Schulden. Also das ist der einzige Weg, um schuldenfrei zu werden ist, und das ist, was ich den Leuten rate, schmeiß die ganzen Kreditkarten zuerst mal weg. Und dann kauf nur das, was du kaufen kannst und sollst. und dann frag dreimal, soll ich das überhaupt kaufen? Muss ich das unbedingt haben? Und du wirst merken, dass du das alles gar nicht mehr brauchst. Aber das ist der Teufel. Du sollst es jetzt haben. Nachher brauchst du es vielleicht nicht mehr. Aber nachher kannst du nicht mehr bezahlen. Und dann wird es gepfändet. Das ganze Kreditwesen, das Ratenwesen und so weiter, ist ein Werk Satans für mich. Denk, was du willst. Kaufe jetzt und zahle später. Aber später kannst du arbeitslos werden. Später kann so vieles in deinem Leben passieren. Es ist ein Dämon, dieser Dämon der Ungeduld. Der Teufel versucht dich damit fertig zu machen, dass du Schulden machst, dass du nicht abwartest, bis die Zeit reif ist. In der DDR war das andere übrig. Da mussten sie 18 Jahre warten, bis sie eine Wohnung kriegten oder bis sie eine Waschmaschine sich kaufen konnten oder Trabi oder sonst was. Aber die haben Bargeld gehabt und die haben keine Schulden gehabt. Und dann kam der Westen und die Leute sind drüben verschuldet. Warten ist hart und schwierig für den alten Menschen. Du denkst, das Leben geht vorbei und so weiter. Und der verleitet dich dann, das kannst du alles haben. Ich kenne eine Firma, eine Kompanie, die verkaufen da Kochtöpfe und was weiß ich, allen möglichen Schmarren, so frommes Zeug, vermischen Geschäft mit Evangelium und dann zeigen sie einen Pelzmantel, ein Häuschen und eine Wohnung und ein Auto, schönen Cadillac wahrscheinlich oder Mercedes. Das alles kannst du haben, wenn du bei uns mitmachst. Weißt du, satanische Verführung. Vermischung Christentum und Materialismus. Brauchst du das wirklich? Und so war es beim Herrn Jesus auch. Kannst du warten, bis die Stunde Gottes gekommen ist? Bis die Zeit erfüllt ist, wie beim Herrn Jesus? Ich greife noch ganz schnell Jakob, den Patriarchen, auf. Da brauchst du Geduld und der Mann hatte keine Geduld. Der wollte den Segen Gottes jetzt, sofort und heute und hier haben. Esau, verkauf mir das, deine Erstgeburtsrechte. Kriegst alles von mir, was du willst, verkauf mir. Und dann schwindelt er, betrügt seinen Vater, trickst er. Und dann muss er fliehen. Deswegen, Probleme kommen nur, wenn du nicht warten kannst. Diese Probleme, die der Jakob hatte, hätte Jakob nie haben müssen, wenn er nicht getrickst hätte und den Segen auf schnelle Art und Weise erschleichen wollte. Und wir sind alle solche Schleicher. Wir wollen den Segen Gottes auf schnelle Tour und Art und Weise erschleichen. Und jetzt lehrt Gott ihn. Lieber Jakob, natürlich die Rahel. Oh, dieses Mädel. Ich will meine Rahel. Laban, was willst du für die Rahel? 7 Jahre Arbeit. Und okay, jetzt schuftet der Kerl und wartet auf seine Rahel. Und dann in der Hochzeitsnacht, als er den Vorhang aufmacht, was sieht er? Lea. Die Älteste ist im Bett. Lea hat blöde Augen. Aber ich habe doch für die Rahel gearbeitet. Nein, bei uns ist die Sitte, zuerst kommt die Älteste aus dem Haus und dann kommt die Zweite. Dann kriegst du deine Rahel. Jetzt nochmal 7 Jahre arbeiten für deine Rahel. Du siehst, wie er Geduld lernt. Jakob muss Geduld lernen. Jetzt hat er 14 Jahre schon nur für die, auf Deutsch gesagt, Weiber gearbeitet und geschuftet. Verstehe ich jetzt, für die Lea und für die Rahel. Jetzt hat er seine Rahel, aber hat überhaupt keinen Besitz, keinen Bock und keine Ziege, nichts. Jetzt sagt der Laban, das kannst du alles haben. 7 Jahre. Das ist schon ein. Und du siehst, und dann passiert es dann, nach 21 Jahren kommt ein veränderter Jakob nach Hause. Steht am Fluss. Nach 21 Jahren ein veränderter Mensch. Und ich weiß, dass es nicht nur das, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich, das ist nicht das Bedeutende und das Wichtigste. Das ist nur was Geistliches. Aber dann kommt der Esau. Und der Esau ist ein Kriegsmann. Und praktisch eine Armee. Und dann sagt, hör mal, ich komme nach. Ich komme nach. Und ist es interessant, dann sagt er, weißt du, diese kleinen Kinder und die jungen Schafe und so weiter. Dann nimmt die kleinen Kinder und die kleinen Schafe, die kommen nicht so mit, Esau, wenn wir so gehen. Ich komme nach, ich weiß, wo du wohnst. Und es ist ein total veränderter Jakob, der jetzt Geduld hat, der sogar Rücksicht nimmt auf die Schwachen, auf die kleinen Kinder. Ein veränderter Jakob. Und das ist, was Geduld bewirkt. Und du musst vielleicht auch mal 7 Jahre und nochmal 7 Jahre für deine Rahel arbeiten, was es auch immer heißt. Wenn du das gemacht hast, dann wirst du plötzlich geduldig, dann wirst du plötzlich sanftmütig, wirst weich und zart, wirst nicht mehr der Treiber sein, der schnell, schnell, schnell was will. Nein, du lässt dir Zeit. In 1. Mose 33, Vers 13, mein Herr, sieh doch selbst und die Kinder, die sind noch so empfindlich und ich muss Rücksicht auf sie nehmen. Du siehst plötzlich, als wird ein rücksichtsvoller Mensch, dieser Jakob. Und ich muss auf die säugenden, weißt du, nicht nur auf die Schafe, auf die säugenden Schafe und die säugenden Kühe Rücksicht nehmen. Und wenn ich nur treiben würde, sie würden zugrunde gehen. Du siehst also, die ganze Treiberei hört auf. Der Mann hat Geduld gelernt. Der Mann hat Geduld gelernt. Ein total veränderter Jakob greift nichts mehr vor, jagt nichts mehr. Jakob hat Geduld mit den Gebrechlichen, mit den Schwachen. Hat Mitgefühl. In dem Augenblick, wo du Geduld gelernt hast, hast du Mitgefühl mit anderen. Das ist der Schlüssel. Ein liebevoller, rücksichtsvoller Mensch ist der Jakob geworden. Der Gerechte, der entwickelt sich, wenn er mit Gott geht, zum richtigen Menschen. Die Afrikaner sagen in einem Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man an ihm zieht. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man an ihn zieht. Geduld lernt man, wenn nichts passiert. Und deshalb, Geschwister, auch im geistlichen Leben, Stillstand ist auch eine ganz wichtige Sache. Wenn nichts kommt, wenn alles beim Alten bleibt, weißt du, da lernt man am allermeisten. Da besinnt man sich auf das Wesentliche. Die ganze Nacht haben wir gefischt und nichts gefangen. Geduld lernen, Bruder Petrus. Geduld lernen. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Weißt, aus der Ruhe Gottes heraus handeln und sich nicht treiben lassen. Und jetzt, Herr, auf dein Wort, weil du es sagst. Und du siehst, wie man ein reifer Mensch, ein reifer Christ, ein Apostel wird, indem du jetzt sagst, und egal was jetzt passiert, ich gehe auf dein Wort ein und jetzt werfe ich das Netz, so wie du es haben willst. Geduld erreicht alles. Ausdauer. Das macht sogar die Feinde müde, deine Feinde, wenn du geduldig bist. Wenn du geduldig für deine Feinde betest, immer wieder, Herr, rette seine Seele. Weißt du, du sollst für deine Feinde beten, nicht nur sie segnen. Ich würde meine Feinde nie segnen. Ich würde mich hüten, meine Feinde zu segnen, denn dann werden sie noch hässlicher, noch gemeiner und noch böser. Ich bete, Herr, rette meine Feinde, dass sie in den Himmel kommen, dass sie gerettet werden. Ja, meine liebe Schwester, die ist heute Abend nicht da, und die muss ich korrigieren beim Beten. Weißt du, Herr, befreie die Gefangenen. Und da steht tatsächlich neben mir ein, um Himmels Willen, sagt er, wenn die alle aus Tegel rauskommen, aus dem Gefängnis, Herr, befreie die Gefangenen. Weißt du, manche Leute beten das so irgendwie so flopsig. Nein, wir sollten, sagt er, Herr, segne meine Feinde. Nein, errettet die Seele meiner Feinde. Dass sie in den Himmel kommen. Ich möchte meinen Feind im Himmel sehen. Und das ist wichtig, dass dein Feind in den Himmel kommt. Deine Gegner, deine Widersacher. Hab Geduld mit ihnen. Bete. Und du erreichst viel. Georg Müller, der Vater von der Waisen von Bristol, hat 40 Jahre für 2 seiner Freunde gebetet. 40 Jahre. Wie viele Jahre betest du für deine Freunde? Ein Mann Gottes, ein Glaubensheld, der sonst immer alles bekam, aber hier für seine Freunde betet er und die Kerle bekehren sich nicht. Und erst nach der Beerdigung, als es rauskam, dass auf seiner Gebetsliste diese beiden drauf waren und er 40 Jahre für sie betet, haben sie gesagt, nein, wenn einer so viel für uns betet, wir müssen es ernst machen. Gesegnet ist der Mann, der die Versuchung übersteht, Jakobus 1, Vers 12. Der nicht Gott vorgreift, nicht Gott vorläuft, sondern mit Gott Schritt hält. Ich habe von einem Japaner Psalm 23 zugeschickt bekommen. Und dieser Japaner schreibt Psalm 23 auf seine Art, die Erde sieht als Japaner. Herr oder der Herr, gib mir das Arbeitstempo an. Japaner sind ja fleißige Leute. Gott segne sie. Ich brauche nicht zu hetzen, sagt er. Der Herr ist mein Hirte, wir kennen diesen Psalm. Er verschafft mir immer wieder einige Minuten Ruhe, eine Atempause, wo ich zu mir kommen kann, Geduld. Er stellt mir beruhigende Bilder vor die Seele, die mir wieder zur Gelassenheit verleiten und verhelfen. Oft lässt er mir die Dinge ganz mühelos und unversehens gelingen und ich kann erstaunlich groß sein. Ich merke, ich muss die übersetzen aus dem Englischen, ich merke, wenn ich mich ihm anvertraue, bleibt mein Herz ganz ruhig und gelassen. Obwohl ich eine Überfülle von täglichen Verpflichtungen habe, brauche ich doch nicht nervös dabei zu werden. Seine stille Gegenwart befreit mich von aller Nervosität, weil er über alle Zeit und über alle Dinge steht. Da verliert alles so das Gewicht. Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Oft mitten im Gedränge gibt er mir ein ermutigendes Erlebnis. Also wieder so ein Lichtblick, so Hoffnungsschimmer. Da erfrischt er meine Seele wieder und erquickt mich. Freude erfüllt das Herz und eine tiefe Geborgenheit umfängt mich. Ich spüre, wie mir daraus eine Tatkraft förmlich zuströmt. Und es ist mir klar geworden, dass wenn ich so mein Tagwerk ansehe, eine große Ausgeglichenheit in mir erwächst und mir das Gelingen gegeben wird. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird alles gelingen und klappen. Darüber hinaus macht es mich froh, dass ich meinem Herrn auf der Spur bin und dass ich alle Zeit bei ihm sein darf und dass ich in ihm geborgen bin, dass ich in ihm zu Hause bin. Weißt du, diese Gelassenheit, die kommt aus Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchströmt, dann kannst du geduldig sein. Kannst du die Sachen hinnehmen, auch wenn schwierige Sachen sind. Dann kannst du das Leid ganz anders verarbeiten. Und gerade dieses Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, hat eine ganz tiefe Geschichte. Der Rechtsanwalt hat seine ganze Familie verloren auf der Überfahrt. Also er war drüben und seine Familie kam bei einem Schiffsunglück, ertrank im Meer. Und dann musst du vorstellen, jetzt was machst du? Kannst fluchen, kannst dich aufregen, kannst mit Gott hadern. Gott, warum hast du meine Frau, warum hast du meine Mädels meine Kinder mir genommen? Kannst hadern. Aber nein, er schreibt dieses Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Mir ist wohl in dem Herrn. Ob Satan auch droht und was auch alles ist in diesem Lied. Mir ist wohl in dem Herrn. Geborgenheit, Gelassenheit, Trost. Und er weiß ganz genau, meine Familie, meine Mädels, meine Töchter und meine Frau, die werde ich im Himmel alle wiedersehen. Die gehen bei Gott nicht verloren. Bei Gott geht niemand verloren. Du musst dir vorstellen, dass sogar die Haare auf deinem Kopf gezählt sind. Jedes Haar ist bei Gott nummeriert. Und kein Haar geht verloren. Der Herr kennt deine ganzen Haare. Und er kennt dich, er weiß dich. Und deshalb geht bei Gott nichts verloren. Aber du musst Geduld haben. Wohl dem, der hart harre des Herrn. Und die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Warte einfach auf die Stunde Gottes. Erwarte. Und entdecke mit mir heute Abend die Kraft der Geduld. Einfach, Herr, du wirst alles wohl machen. Du wirst alles gut machen. Es wird alles recht werden. Einfach erwarte, dass Gott es macht. Ob du das jetzt hier siehst oder nicht siehst. Ich habe auch so viele Visionen und so viele Träume und so viele Gesichten. Weißt du, manche Sachen, weiß ich, die werde ich hier im Leben nie erleben. Aber ich weiß, Gott hat mir es versprochen. Und was ich hier im Leben nicht erlebe, das werde ich drüben in der Herrlichkeit erleben. Und dort fängt mein richtiges Leben erst an. Und deshalb, ich muss halt leider Gottes hier ausharren und warten und hier bleiben und einfach meine Dinge tun, so gut wie es geht, wie ich kann und so weiter. Und nicht mit meinem Schicksal harren. So viele Leute harren mit ihrem Schicksal. Gott, warum hört das nicht auf? Warum wird es nicht anders? Warum wird nichts besser? Vergiss das alles. Sag Dank alle Zeit für alles. Und wenn du Gott anfängst zu danken, dann wirst du Geduld bekommen. Ich schließe mit einer Geschichte. Hudson Taylor hat diese Geschichte irgendwo erzählt. Dieser China-Inland-Missionar, zu ihm kommt ein armer Missionar von den Bergen runter und sagt, ich gehe nach Hause, ich mache nicht mehr mit. Ich bin krank geworden, die Unterstützung kommt nicht so von England, wie sie kommen sollte. Da war alles, was gegen diesen jungen Missionar gesprochen hat, und da hat sich keiner bekehrt. Der hat nur die Arbeit so ein bisschen betreut und ein bisschen dies und jenes gemacht. Es ging nicht vorwärts. Und dann spricht er da in der Missionsstation und sieht beim Missionar so an seiner Rückwand, sieht er, versuch's mir danken. Die ganze Zeit, versuch's mir danken. Versuch's mir danken. Und er erzählt und sagt, es hat keinen Wert. Und immer wieder, versuch's mir danken. Geht er auf sein Zimmer und am nächsten Morgen kommt der junge Missionar runter und sagt, Missionar, ich gehe in meine Missionsstation wieder zurück. Er sagt, wie bitte? Hast du nicht gesagt, du wirst nach England gehen? Und ich habe schon telegrafiert, dass du kommst. Nein, ich gehe in meine Missionsstation zurück. Ich versuch's mir danken. Und er hat die ganze Nacht durchgedankt. Herr, ich danke dir, dass ich hier auf dem Missionsfeld bin, dass ich Misserfolge habe und dass das alles nicht so geht und nicht so läuft und so weiter, dass die Leute mich nicht mögen, dass die Leute mich nicht verstehen, dass ich krank dabei geworden bin. Und weißt du, wenn die Leute dich nicht verstehen und du die Probleme nicht erträgst, die Sorgen, die ziehen dich runter, die machen dich krank. Das ist das Einzige, was die Sorgen bewirken. Und dann habe ich angefangen zu danken. Und das Blatt hat sich gewendet. Und plötzlich bekommt er Freude, kommt auf die Missionsstation, hast du dich nicht bei uns verabschiedet, hast du uns nicht erzählt, dass du jetzt nach England gehst und dass du nicht mehr kommst. Doch, das alles ist wahr, aber ich habe eine Wende erlebt, die Wende durchs Danken. Geduld kommt, wenn du anfängst zu danken. Herr, ich danke dir, dass ich in Berlin sein darf. Ich danke dir, dass ich diese Arbeit tun kann. Ich danke, dass ich noch aufstehen kann. Ich danke dir, dass ich noch dies und jenes habe, dass wir noch satt werden. Ich danke, aber das ist irdische Sachen. Ich danke dir für so vieles. Wir haben so viel Grund zu danken, Geschwister. Und du hast auch so viel Grund zum Danken. Und Gott zu loben und zu preisen. Und Gott Ehre zu geben. Einfach, wir wollen anfangen zu danken. Wer Dank opfert, der preiset mich und ich zeige ihm den Weg. Und weißt du was, der Weg, das ist, da steckt noch viel mehr drin. Dieses Wort Weg kannst du übersetzen, Ausweg. Ich zeige ihm den Ausweg aus diesem Dilemma. Und ich habe ein Geheimnis, und das ist in dem Moment, wo ich gegen die Sache nicht mehr ankämpfe, nicht mehr angehe, die Sache annehme und sage, yes, Lord, ja, Herr. Nimm deine Situation an und sag, ja, Herr. Und du wirst merken, da muss sich der Teufel mit etwas anderem beschäftigen. Da musst du dir was anderes schicken. Da musst du dich woanders jetzt probieren. Dann an der Sache hat er nichts mehr zu verlieren oder zu gewinnen. Da hat er ausgespielt. Wenn du Ja, Herr, sagst, hat der Teufel ausgespielt. Und wenn du Danke sagst, dann sagt er, nein, ich werde ihm nicht noch mehr Grund geben, damit er Gott dankt. Ich werde ihm nicht noch mehr Grund geben. Verstehst du? Lobe den Herrn, meine Seele, der mir alle meine Sünden vergibt und heilt alle meine Gebrechen. Fang an zu danken. Werde positiv der Sache gegenüber und sag und sieh, guck mal, Gott macht auch aus dem Dilemma das Beste noch. Gott wendet es immer so, er kann das, die Sachen so hinzudrehen, dass ich nur Vorteile habe und keine Nachteile. Wir stehen auf und wir gehen in die Gegenwart Gottes. Vater, ich danke dir, dass du aus unseren Nachteilen Vorteile machst. Halleluja, Halleluja. Preise Gott jetzt mit deinen Worten. Danke Gott für deine Situation. Fang an zu danken, dass deine Ehe kaputt geht. Fang an Gott zu danken, dass du pleite bist. Fang an Gott zu danken, dass es nicht vorwärts geht gesundheitlich oder dass es da nicht vorwärts geht. Fang an Gott zu danken. Sag Gott, ich danke dir, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Klingt schizophren, klingt verrückt vielleicht für die Weltmenschen, aber für Gott ist es ein angenehmes Opfer. Opfer ist etwas, was uns wehtut. Und Vater, wir danken dir, dass wir hier leben dürfen und dass du aus jeder Situation das Beste machst. Und die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Halleluja. Und du gibst uns Geduld. Du gibst uns sehr viel Geduld. Du gibst uns Eselsgeduld, Herr Jesus. Halleluja. Ich danke dir, dass du uns jetzt mit Geduld ausrüstest, dass wir alles ertragen können, alles schlucken können, alles verdauen können, alles verarbeiten können. Du rüstest uns aus mit starkem Geist der Geduld und du befreist uns von dem Bösen, von dem Geist der Ungeduld. Vater, ich danke dir. Ich preise dich und ich segne alle, die dein Wort heute gehört haben. Halleluja. Amen.